Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Folge Tatort Krankenhaus. Wir sind's, Tanina und Peter. Und Peter, du hast ein bisschen mit mir geschimpft. Du hast gesagt, dass immer ich mir das Recht rausnehme, unsere Hörer zu begrüßen. Im Prinzip habe ich das gerade schon wieder gemacht. Du wolltest das auch so gerne mal machen, so den roten Teppich ausrollen. Dann roll doch bitte.
Das werde ich bei der nächsten Folge machen, weil jetzt kann ich es ja wieder nicht, weil du es ja, wie du richtig erkannt hast, schon selber gemacht hast. Schönen guten Tag.
Guck, was geht da? Wir müssen uns ja auch steigern. Es soll ja noch einige Folgen geben. Peter, wir besprechen hier echte Fälle. Fälle, in denen Ärzte mit Sicherheit, das glauben wir einfach nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, aber eben trotzdem Fehler passiert sind. Und heute haben wir einen Fall, bei dem die Ärzteversicherung eindeutig zu dem Ergebnis gekommen ist, dass eine Patientin, und das ist heute die Heike, die wir kennenlernen werden, nicht nach den anerkannten Regeln der ärztlichen Heilkunde behandelt wurde. Also ist schon mal klar, da ist ein Fall, der hier sehr deutlich ausgegangen ist. Aber, und das habt ihr vielleicht rausgehört, es ist in diesem Fall kein Gerichtsurteil, sondern die Ärzteversicherung. Ist für mich Neuland. Peter, klär uns kurz auf.
Ja, da sprichst du einen Punkt an, der sich so im Laufe der letzten Jahre, ich kann schon sagen Jahrzehnte, geändert hat. Früher wurden sehr, sehr viele Fälle noch außergerichtlich, also ohne dass es zum gerichtlichen Verfahren kommen musste, geklärt. Das hat in den letzten Jahren doch deutlich abgenommen. Die meisten Fälle gehen ins gerichtliche Verfahren. Das ist häufig dann der Fall, wenn, ja, das hört sich jetzt ein Stück weit ketzerisch an, es ist aber schlichtweg so, wenn die betroffenen Patienten ein gewisses Lebensalter schon erreicht haben. Ich will nicht sagen, dass die Versicherer dann darauf setzen, dass möglicherweise das Ende des langjährigen Rechtsstreits nicht mehr erlebt wird.
Was ist denn da so die Grenze? Also das kann ja da nicht ab 50 sein.
Es fällt schon auf, dass Patienten, die jenseits der 70, 75 Jahre sind, häufig ins gerichtliche Verfahren müssen. Und ab einer gewissen Größenordnung, also wenn sehr hohe Schadensersatzansprüche im Raume stehen, ist es so, dass es zumeist gerichtlich geklärt werden muss. Und dann auch nicht nur in einer Instanz, da geht es sehr, sehr häufig auch in die zweite Instanz, mitunter in die dritte Instanz, also zum Bundesgerichtshof. Und dass man sich außerrichtlich verständigt, ist häufig in kleineren Fällen, wo es vielleicht um eine kleine Schnittverletzung geht oder ein HWS-Schleudertrauma, also Halswirbelsäulen-Schleudertrauma, so in Verkehrsunfällen. Das sind kleine Schadensersatzbeträge, da kann man sich auch mal außergerichtlich verständigen. Und sonst geht es sehr, sehr häufig mittlerweile in die gerichtliche Auseinandersetzung.
Also wenn man mich fragt, und eigentlich fragt man mich hier nicht, ich bin hier nicht der Experte, aber ich kenne natürlich unseren heutigen Fall, da hätte ich schon erwartet, dass es vor Gericht geht, weil es gibt ja auch, ich will nicht zu viel verraten, aber doch schon eine sehr spektakuläre Wendung.
Ja, aber es gibt Fälle, die sind auch medizinisch so eindeutig, dass der Versicherer sagt, okay, hier müssen wir wirklich drüber nachdenken, ob wir nicht vorgerichtlich, vielleicht im Vergleichswege, eine Einigung mit der geschädigten Person erzielen können, weil da erkennen wir auch, dass es wenig Möglichkeiten gibt, uns da rauszuwinden vor Gericht. Und dann wird das schon versucht, dass man das auch außergerichtlich erledigen kann.
So, jetzt reden Peter und ich über einen Fall, den ihr noch gar nicht kennt. Und das werden wir jetzt ändern. Es geht um Heike. Heike ist groß, schlank, sie hat wunderschöne braune Locken. Und wenn es zu ihrer Jugendzeit schon Germany's Next Topmodel gegeben hätte, dann hätte sie sich wahrscheinlich beworben. Heike ist außerdem sehr sportlich, hat sich schon in verschiedensten Disziplinen versucht, angefangen mit Ballett als Kind. Mit 12 findet sie Spaß am Schwimmen. In einer großen Kiste, die ihre Mutter bis heute hütet, stapeln sich ihre Medaillen und Pokale. Wenn sie nicht im Wasser die Bahnen zieht, dann drischt sie im heimischen Tennisverein an den Ball. Egal, was sie sportlich anfängt, sie zieht es durch, sie ist eine Kämpfernatur. Beruflich mag es Heike eher bodenständig. Sie eifert da ihrem Vater nach und beginnt eine Ausbildung bei der Sparkasse in ihrem Heimatort. Mit 25 heiratet sie ihren Jugendfreund Jens. Es ist eine glückliche Ehe. Ihre Freundinnen witzeln auch manchmal. Euch gibt's ja nur im Doppelpack. Heike arbeitet in der Bank, bis ihr erstes Kind auf die Welt kommt. Es ist ein Mädchen und innerhalb von 5 Jahren folgen noch 2 Söhne. Zusammen sind sie eine aktive Familie. Strandurlaube sind nicht so ihr Ding, das ist ihnen viel zu langweilig. Diese Familie ist lieber in Bewegung und geht gerne auf Wanderurlaub. Heike ist also ein Mensch, der aktiv ist, der fit ist, der auch eigentlich nie irgendwas Schlimmes hat, höchstens mal eine Erkältung.
Ja, und genau diese Menschen, die wirklich so eine Bilderbuchfamilie führen und angehören, die in der Kindheit nur das Beste erlebt haben, nie krank gewesen sind, und wenn die einen Schicksalsschlag erleiden, dann trifft es die besonders. Viele sind ja vorher schon krank und haben sich schon mit Krankheiten auseinandergesetzt, aber da ist so von einem auf den anderen Tag plötzlich alles anders. Und das sind auch besonders tragische Fälle. Auch da, damit in psychischer Hinsicht umgehen zu können. Die werden noch mehr aus dem Leben gerissen als andere, die vielleicht schon irgendein Verhältnis zu einer Krankheit haben.
Und dieser eine Tag, den du da gerade angesprochen hast, ist in diesem Fall ein Tag im November. Es ist der 11.11., Karnevalsauftakt. Heike sitzt zu Hause ganz entspannt auf ihrem Sofa, als plötzlich ein rasender Schmerz durch ihren Kopf zieht. Kopfschmerzen hat Heike auch eher selten und schon gar nicht in dieser Intensität. Jetzt unterbreche ich mich direkt mal selber. Peter, auf so einen Fall habe ich ehrlich gesagt nur gewartet. So ein Fall, wo irgendwas Schlimmes, und es wird ja auch noch schlimmer, mit einem ganz einfachen Kopfschmerz startet. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, ich zähle mich auch dazu, bei Kopfschmerzen, wenn ich weiß, ich habe jetzt keinen Kater, weil ich was getrunken hatte oder so, da denke ich sofort, das ist jetzt irgendwas Schlimmes. Um es mal auf den Punkt zu sagen, Kopfschmerzen, oh Gott, wenn du es googelst, natürlich hast du einen Gehirntumor. Die machen einem so Angst, Kopfschmerzen.
Ja, es gibt weit mehr als 200 verschiedene Arten von Kopfschmerzen und die meisten sind völlig ungefährlich. Die klingen nach ein paar Tagen, nach ein paar Stunden, je nachdem, ob man Medikamente nimmt oder irgendwelche Hausmittel, wieder ab. Also das ist nicht der Regelfall, dass dann da was Schlimmeres
dahinter steht. Aber es könnte immer ausgerechnet jetzt mal dieser Schmerz sein, der was Schlimmeres bedeutet.
Das ist durchaus möglich. Da würde ich im ersten Step nicht von ausgehen. Meistens, wenn sich da etwas Schlimmeres hinter verbirgt, gibt es noch Begleitsymptome außer dem Kopfschmerz. Und also da sollte man jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und immer da vom Schlimmsten ausgehen. Das liegt mir zwar auch nahe, als jemanden, der jeden Tag damit zu tun hat, und ich höre ja die dramatischen Fälle, und
ja, aber
man
dir
wird
muss
so ein
es
Stück
doch schon
weit
eher
auch,
dann wieder so eine Angst auslösen oder so.
Ja, man wird so ein Stück weit zum Hypochonder auch. Wenn ich irgendwo was habe und hatte vielleicht in der Woche vorher einen Fall, wo es auch um Kopfschmerzen geht, da hat man dann schon die Assoziation, oh, das könnte bei mir auch das und jenes sein. Also davon muss man sich versuchen, frei zu machen. In den meisten Fällen ist es wirklich harmlos, aber nicht immer.
Also bei Heike ist es was Gravierendes. Wie gesagt, sie sitzt zu Hause auf dem Sofa, als diese Kopfschmerzen anfangen. Sie will aufstehen und sich aus der Küche eine Kopfschmerztablette holen, aber ihre Beine versagen. Sie versucht sich mehrfach aufzurappeln, fällt aber immer wieder nach links und muss sich dann zurück aufs Sofa legen. Ihr Mann ist Gott sei Dank zu Hause, alarmiert den Notarzt. Als der das Wohnzimmer betritt, hat sich Heike bereits übergeben. Der Arzt misst ihren Blutdruck und der ist sehr hoch. Und der Notarzt verabreicht Heike erstmal ein blutdrucksenkendes Mittel. Und dann geht's im Rettungswagen ins Krankenhaus. An dieser Stelle sollten wir unbedingt erwähnen, dass der Fahrer des Rettungswagens dem Notarzt ein anderes Krankenhaus vorschlägt, zu dem der Arzt aber nicht fahren möchte. Sie steuern also die Klinik an, die der Notarzt bevorzugt. Kurze Frage, grundsätzlich, kann ich als Patient bestimmen, in welches Krankenhaus man mich bringt? Also vorausgesetzt natürlich, da ist auch was frei? Oder fahren die einfach los, wohin sie wollen?
Nein, also man hat als Patient die sogenannte freie Arztwahl. Man kann sich also aussuchen, von wem man operiert wird oder in welches Krankenhaus man sich zu einer Behandlung begibt. Hier ist ein Unterschied, hier ist es ein Notfall. Dann wird zumeist das nahegelegenste Krankenhaus angefahren, wenn das entsprechende Kapazitäten frei hat. Und in dem Moment ist es schwer zu diskutieren, ich möchte aber hierhin oder dahin gebracht werden. Wenn es noch geht und man vielleicht das Krankenhaus schon kennt, zu dem man möchte, dann sollte man das dem Notarzt oder die Angehörigen sollten das dem Notarzt dann auch entsprechend mitteilen. Ob auf den Wunsch eingegangen werden kann, das ist sicherlich nicht in allen Fällen so.
Kommen wir wieder zu unserem Fall. Wir befinden uns nach wie vor im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Und ehrlich gesagt, ich habe schon direkt so ein Bauchgefühl und eine Vermutung. Für mich klingt das nach Schlaganfall.
Ja, nicht nur bei dir, Tanina. Ich denke, bei vielen Zuhörern auch, weil es gibt ja die typischen Schlaganfall-Symptome. Das sind nicht die bloßen Kopfschmerzen, Aber wenn der Gleichgewichtssinn gestört ist, man von links nach rechts torkelt, wie es jetzt in dem Fall bei Heike
Lähmung,
so war.
Lähmung, Mundwinkel hängt.
Genau, der Mundwinkel hängt, so eine Gesichtshälfte ist verändert, die Sprache ist nicht mehr flüssig. Das sind alles solche Symptome, die allgemein auch bekannt sind und auf einen Schlaganfall hindeuten. Und da gilt der Grundsatz, das einfach erstmal abzuklären, bevor man zu lange wartet, weil beim Schlaganfall ist ganz wichtig, es ist Eile geboten. Mhm. Man muss schnell handeln.
Also Heike kommt jetzt auf jeden Fall in dem Krankenhaus an mit dem Rettungswagen und sie kommt direkt auf die gynäkologische Station, weil auf der inneren einfach kein Bett mehr frei ist. Als erstes wird auch ein CT gemacht, ohne Befund. Heikes Beschwerden haben auch leicht nachgelassen. In der Nacht im Krankenhaus kommt der Schwindel dann aber mit voller Wucht zurück. Außerdem kann Heike nach wie vor nicht laufen, wird dann am folgenden Tag in einem Rollstuhl gefahren. Und jetzt spürt sie auch ein Kribbeln im Gesicht. Und die linke Gesichtshälfte fühlt sich taub an. Heike wird vom Arzt beruhigt. Das käme jetzt von der Cortison-Tablette, die sie bekommen habe. 3 Tage lang bleibt Heike im Krankenhaus. Am 4. Tag will man sie entlassen mit der Diagnose hypertensive Krise. Müssen wir kurz erklären, also ich sag's mal gerade als Laie, Peter, vielleicht kannst du da reingrätschen. Das ist eine plötzliche Erhöhung des Blutdrucks.
Genau, ohne dass man den Grund dafür sofort erkennen kann. Genau, hast du richtig beschrieben.
Also die Ursachen können dann ja auch alles Mögliche sein. Stress, Medikamente, Nierenerkrankungen, die bei ihr jetzt aber nicht vorlagen. Oder es gibt auch noch andere Faktoren. Heike jedenfalls weigert sich erst, das Krankenhaus zu verlassen und sagt dem Arzt, das geht nicht, ich kann mich ja noch nicht mal alleine anziehen, geschweige denn laufen. So, dann lässt sie sich allerdings von ihrem Mann helfen beim Anziehen und fährt schlussendlich doch mit ihm nach Hause. Wieder 4 Tage später will Heike morgens aufstehen, als sie wieder dieser schlimme Schwindel befällt. Ihr wird übel und 30 Minuten später ist ihre rechte Körperhälfte vollständig gelähmt. Wieder wird der Notarzt gerufen. Es ist, Achtung, derselbe Fahrer wie beim ersten Mal, aber ein anderer Notarzt. Und der bestimmt auch, dass Heike diesmal in das Krankenhaus gebracht wird, das der Fahrer beim ersten Mal schon vorgeschlagen hatte. Und da geht's dann auch ganz schnell. Bei Heike wird wieder ein CT gemacht. Diesmal ist die Diagnose klar. Es ist ein Schlaganfall. Sie wird umgehend behandelt und zu ihrem Glück verfügt dieses Krankenhaus über eine spezielle neurologische Station mit Schlaganfalleinheit.
Ja, die nennt man, das sind sogenannte Stroke Units. Mhm. Und in diesen Krankenhäusern ist man natürlich sensibilisiert für Patienten, die mit Schlaganfallsymptomen kommen. Das ist der erste Gedanke. Da weiß man genau, was zu tun ist. Und das war bei Heike, beziehungsweise bei dem ersten Krankenhaus, wo Heike war, nicht der Fall. Da war der Schlaganfall möglicherweise nichts Alltägliches, was vielleicht seltener vorkam. Und hier dieses Krankenhaus mit dieser sogenannten Stroke Unit, die hatten jeden Tag mehrere von diesen Fällen und konnten natürlich dann auch damit anders umgehen.
Ja, man weiß ja jetzt nicht so ganz genau, wie so ein Gespräch bei dem ersten Mal zwischen dem Krankenwagenfahrer und dem Notarzt abgelaufen ist. Aber man hat ja jetzt schon so die Vermutung, der Fahrer hatte schon den Verdacht, Schlaganfall direkt lieber besser zu dem Krankenhaus mit der richtigen Schlaganfalleinrichtung.
Ja, das scheint so. Aber vermutlich hat er auch angenommen, dass jedes Krankenhaus die Symptome eines Schlaganfalles kennt.
Ja.
Und eigentlich egal ist, wo Heike hingebracht wird, das muss auch überall erkannt werden. Mhm. Zumindest die weitere Abklärung dann in die Wege leiten.
Ihr ging es ja offensichtlich plötzlich wieder etwas besser. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also ist das auch durchaus möglich, dass man dann denkt, so, wenn wir es gerade nicht festgestellt haben, doch kein Schlaganfall?
Ja, das ist möglich, weil es gibt verschiedene Arten von Schlaganfällen. Also es muss nicht immer durch eine Hirnblutung entstehen, die natürlich dann nicht wieder nachlässt und man hat wieder 3 Tage Ruhe und es kommt dann wieder. Es gibt also auch andere Ursachen für einen Schlaganfall. Also nach meinem Kenntnisstand sind so 80% auf innere Blutungen zurückzuführen und die 20% auf andere Ursachen, die mal abklingen können und dann wieder verstärkt auftreten und trotzdem liegt der Schlaganfall vor. Aber um auf das Moment nochmal zurückzukommen mit dem Faktor Zeit. Es gibt eine sogenannte Lysebehandlung, nennt sich das. Mhm. Bei den meisten Schlaganfällen kann man die in Ansatz bringen und ist dann hilfreich. Aber diese Lysebehandlung, die das dann entsprechend im Hirn auflöst, wieder alles, was befallen ist, gibt ein Zeitfenster von 4 bis 6 Stunden. Also man muss innerhalb von 4 bis 6 Stunden handeln, sonst kann man diese Lyse nicht mehr durchführen. Und hier war jetzt nicht diese Art von Schlaganfall vorhanden, aber in vielen Fällen ist dem so und darum ist der Faktor Zeit ganz, ganz wichtig. Eile ist geboten und man muss schnell handeln.
Ja, wie du sagst, man muss schnell handeln. Dafür muss man aber auch die Diagnose Schlaganfall haben. Die hat es ja im ersten Krankenhaus nicht gegeben. Jetzt gucken wir, wie ist Heike aus dieser Behandlung, aus dem zweiten Krankenhaus, wo man den Schlaganfall erkannt hat, rausgegangen. Wie geht es ihr? Ganz gesund ist sie nicht geworden.
Nein, leider war im zweiten Krankenhaus nur noch die Option, ihr Leben zu retten und die Schäden zu minimieren. Aber es waren schon sehr erhebliche Schäden eingetreten, weil die Zeit, die zur Verfügung stand, um sie ordnungsgemäß zu therapieren, zu behandeln, abgelaufen war. Darum, sie hatte Lähmungserscheinungen, Arm, Bein, Hände, die auch sich in der Folge nicht mehr zurückgebildet haben. Also sie konnte nur noch eingeschränkt gehen, sie konnte ihren Hobbys, sie war sehr sportlich, nicht mehr nachgehen und ihr ganzes Leben war quasi auf den Kopf gestellt und das war auch nicht mehr reparabel in der zweiten Klinik. Die haben alles versucht und haben weitere Schäden vermieden, aber leider blieben diese Schäden als Dauerschäden vorhanden.
Also wirklich eine ganz andere Person als die Heike vor dem Schlaganfall.
Ja, da geht mitunter auch eine Wesensveränderung einher. Und die psychische Belastung, die wird ja oft so unter den Teppich gekehrt, aber die war hier in dem Fall nicht minder gering als die physische. Weil wenn man so Mitte 40 ist, mitten im Leben, eigentlich die Prime seines Lebens erlebt und dann plötzlich alles das, was einem vorher Spaß gemacht hat, nicht mehr machen kann, dann ist das schon eine sehr, sehr schwere Umstellung, die eine gewisse Zeit braucht, um sich damit zu arrangieren.
Heike hat sich ja eine gewisse Zeit damit arrangiert. Sie musste sich überhaupt erstmal auf ihr neues Körpergefühl einstellen und hat dann ja nun offenbar irgendwann beschlossen, da haben die irgendwas mit mir falsch gemacht. Das hätte so nicht sein müssen. Ich gehe jetzt zum Anwalt. Ich gehe in dem Fall zu Peter Gellner. Du hast Heike dann gesehen, du hast ihren Zustand gesehen, du hast ihre Geschichte gehört. Wie seid ihr dann vorgegangen?
Allein aufgrund des gesundheitlichen Zustandes kann man noch nicht schließen, dass eine Behandlung, die im Vorfeld stattgefunden hat, richtig oder falsch war. Das nehmen sehr viele Mandanten an und sagen, mir geht's doch jetzt schlechter als vorher, also muss die Behandlung falsch gewesen sein. Dem ist nicht so, weil oftmals tritt auch schicksalhaft ein Gesundheitsschaden ein, der einfach nicht zu vermeiden war. Jeder weiß, bei Operationen gibt es Komplikationen, die auftreten können und das hat dann nichts mit dem ärztlichen Fehler zu tun.
Ja.
Hier war es aber so, dass das zweite Krankenhaus auch schon hat erkennen lassen, dass man den Schlaganfall im ersten Krankenhaus hätte erkennen und adäquat behandeln müssen. Das lag quasi auf der Hand.
Ich dachte immer, so eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus.
Das ist einer der, ich nenne es mal Sprüche, die ich ja am häufigsten höre von Mandanten. Ich antworte dann mitunter, eine Krähe hackt der anderen manchmal auch zwei Augen aus. Und Ärzte achten schon darauf, dass auch die Kollegen, wenn die was falsch gemacht haben, dass ihnen das auch ins Poesiealbum geschrieben wird und gesagt wird, hier, Junge, da hast du was falsch gemacht, weil Ärzte haben auch den Patienten Schutz vor Augen und wollen dem auch nachkommen und urteilen dann mitunter auch entsprechend kritisch gegenüber den Kollegen. Das ist nicht mehr so, dass man den Kollegen in Schutz nimmt, dass das generell so ist. Das gibt es natürlich in Einzelfällen. Es gibt Gefährlichkeitsgutachten, aber dem ist lange nicht mehr so, dass eine Krähe der anderen nicht das Auge aushackt. Also da gibt es auch andere Fälle. Und hier war es eigentlich ziemlich eindeutig, das war für den Laien schon erkennbar, dass der Schlaganfall davor gelegen hat und nicht adäquat innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitfensters therapiert worden ist. Und da führte kein Weg dran vorbei, das so anzunehmen. Das hat ja im Endeffekt dann auch die gegnerische Versicherung so erkannt, die ja dann bereit war, in außergerichtliche Regulierungen einzutreten, obwohl die Schadensdimension doch recht groß war.
Ja, wie ist dieser Fall ausgegangen? Und es gab auch eine relativ große Summe, die Heike bekommen hat als Schmerzensgeld dann.
Ja, hier gab es ein außergerichtliches Angebot des Haftpflichtversicherers des Krankenhauses, der 200.000 Euro angeboten hat als Schadensersatz, Schmerzensgeld und sonstige Schäden. Damit waren wir aber nicht einverstanden, das haben wir für zu gering erachtet. Mhm. Und dann kam in der Folge, was eigentlich mittlerweile sehr, sehr selten ist, ein sogenannter Schadenregulierer des Versicherers zu uns ins Büro. Und da wurde der Fall nochmal diskutiert und auch die Ansprüche der Höhe nach. Und wir haben uns letztendlich nach stundenlangen Diskussionen und wir haben alles angebracht, was es so an Schäden gibt. Und das ist auch wichtig, vielleicht kurzer Exkurs an der Stelle, dass man dann bei jemandem war, der weiß, was man alles geltend machen kann. Und das ist bei uns Patienten, Anwälten so. Haben wir uns letztendlich auf einen Betrag von 400.000 Euro verständigt, also ja, quasi verdoppelt. Ein gewisses Verhandlungsgeschick war vielleicht auch dabei, aber das war ein Betrag, der eher angemessen war und letztendlich ist das auch so zustande gekommen. Hat aber auch in dem Fall natürlich Heike nicht die Gesundheit wiedergegeben, aber war doch schon eine adäquate Entschädigung für den Unbill, den sie erlitten hat.
Ja, Heike hätte es lieber gehabt, gar keinen Schlaganfall zu haben oder wenn, dann, dass er schnell erkannt wird. Leider ist bei ihr diese Geschichte so ausgegangen und 400.000 Euro sind ihr zugesprochen worden. Wir wünschen Heike an dieser Stelle natürlich alles Gute. So, und jetzt haben Peter und ich noch eine kleine Überraschung für euch. Möchtest du, Peter?
Ja, wir haben nämlich das Gefühl, dass unser Podcast euch gut oder sogar sehr gut gefällt. Mhm. Und das ist völlig losgelöst von den für uns unvorstellbar hohen Download-Zahlen.
Ja, also die finden wir natürlich auch ganz fantastisch. Und ehrlich gesagt, wir können das auch noch gar nicht begreifen, was hier eigentlich so los ist. Wir kriegen auch viele Rückmeldungen.
Wir kriegen sehr, sehr viele Rückmeldungen und überwiegend positive. Dafür sei euch an dieser Stelle auch sehr herzlich gedankt. Wir sind froh, dass ihr unseren Podcast annehmt, dass ihr sagt, das ist ein gutes Thema, endlich mal gut, dass jemand drüber spricht. Viele von euch schreiben uns über Instagram oder auch per Mail, dass sie selbst im Gesundheitswesen arbeiten.
Genau.
Und einen Podcast wie Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, super wichtig und richtig finden.
Also vielen Dank für eure tollen Rückmeldungen. Manche von euch hätten gerne längere Folgen von uns. Das würden wir aber gerne so bei 20 Minuten belassen. Dafür haben Peter und ich aber ein anderes Zückerchen für euch.
Ja, wir haben, weil ihr uns so zahlreich angeschrieben habt und gesagt, wir wollen einfach mehr von euch, haben wir uns entschieden, nicht schweren Herzens, sondern aus Überzeugung und weil wir es wollen, dass es den Tatort Krankenhaus jetzt jede Woche gibt.
Yay!
Yay, ja, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, auch nicht mehr erst ab 12 Uhr mittags, sondern schon ab 0 Uhr und einer Minute in der Nacht könnt ihr dann, wenn ihr früh auf dem Weg zur Arbeit seid, schon den Podcast, die neue Folge dann jeweils hören.
Ja, jede Woche Tatort Krankenhaus, für uns natürlich durchaus sportlich. Ich möchte dich, Peter, kurz daran erinnern, dass wir ja auch noch sowas wie Jobs nebenbei haben.
Stimmt, die haben
aber
wir auch noch.
Aber wir schaffen das irgendwie, dass wir euch jeden Donnerstag eine neue Folge liefern können.
Tanina und ich, wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Episoden downloadet, wenn ihr Abonnenten bleibt oder auch werdet und für jede positive Bewertung sagen wir an dieser Stelle schon herzlichen Dank.
Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt. Ciao.
Bis dahin. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.